Erstlingswerk. Ein Wiesbaden-Krimi. Von Matthias Scherer. Gelesen von Pascal Fay. Erster Teil. Samstag, 11. August. Wie gerne hätten sie gleich nach ihrer Ankunft in Wiesbaden die laue Sommernacht genossen, zusammen mit den Wiesbadenern die unbeschwerte Ausgelassenheit des Samstagabend gefeiert. Doch sie waren nach der weiten Anreise aus England einfach zu erschöpft und beschlossen daher, ihre müden Häupter gleich in die weichen Kissen ihres luxuriösen Hotelzimmers im Nassauer Hof zu drücken. Die Rutherfords waren mit großen Erwartungen nach Wiesbaden gekommen. Zwar war es nicht ihr erster Aufenthalt in der hessischen Landeshauptstadt, vor 1,5 Jahren waren sie bereits extra zum Sternschnuppenmarkt angereist. Doch nun wollten sie das Nizza des Nordens einmal im Sommer erleben und sich diesmal alles ganz genau ansehen. Auf Annehmlichkeiten mussten sie dabei nicht verzichten. John war Mitinhaber der größten Anwaltskanzlei in Tunbridge Wells, Wiesbadens Partnerstadt im Süden Englands, gewesen. Letztes Jahr war er, genau wie seine Frau Liz, 70 geworden und hatte beschlossen, sich von seinen Partnern ausbezahlen zu lassen und zur Ruhe zu setzen. Nun konnten sie beide bei bester Gesundheit das Leben genießen und die Welt bereisen. Sehr weit kamen sie dabei allerdings nicht. Allein ihre geliebten britischen Inseln zu verlassen, kostete sie größte Überwindung. Und so führte sie ihre gebremste Abenteuerlust allenfalls nach Europa, wie sie den Festlandteil des Kontinents nannten. Das beschauliche, doch mondäne Wiesbaden, zumal Partnerstadt, erschien ihnen dabei als ein geradezu ideales Reiseziel. Sonntag, 12. August. Der nächste Morgen begann sehr früh für die Rutherfords. Während der Rest der Stadt noch schlief, wirbelten die beiden schon emsig in ihrem Zimmer herum. Liz stand über den Schreibtisch gebeugt und entzerrte sorgfältig den patentgefalteten Stadtplan, um die Route für ihren ersten Erkundungstag festzulegen. John packte derweil den Inhalt ihrer Koffer in die viel zu großen Kleiderschränke, wofür sie am Abend zuvor zu müde gewesen waren. Damit fertig, ging er langsam zum Fenster, zog die Vorhänge weit auseinander und genoss den Ausblick. Bei der Hotelreservierung hatte er ausdrücklich darauf bestanden, ein Zimmer mit Blick auf das Bowling Green zu bekommen, jener wundervoll angelegten Grünfläche, die an der Nord- und Südseite von langen Kolonnadenreihen, an der Ostseite von der prächtigen Fassade des Kurhauses und an der Westseite von Wiesbadens Prachtallee der Wilhelmstraße eingerahmt war. Ihre eigenen Landsleute, die englischen Touristen des 19. Jahrhunderts, hatten sich bereits in dieses Stückchen Wiesbaden verliebt und ihm wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Spielfeld jenen Namen gegeben, den die Wiesbadener selbst schnell übernommen hatten und noch bis heute verwenden. Johns Blick schweifte über dieses Grün, das jetzt kurz nach Sonnenaufgang besonders saftig wirkte, über die beiden kunstvollen Wasserbassins mit ihren riesigen Kaskadenbrunnen. Gerade reckte er beide Arme genüsslich nach oben, als sein Blick an etwas haften blieb und ihn augenblicklich in dieser Position verharren ließ. Jetzt drehte sich Liz zu ihm um und fing an, leise zu kichern. Aber John war gar nicht zum Lachen zumute. Ohne den Blick von seinem Zielobjekt abzuwenden, nahm er langsam die Arme wieder herunter und sagte in ernstem Tonfall: »Liz, ich glaube, da unten liegt ein Toter im Wasserbecken.« Innerhalb kürzester Zeit standen die Rutherfords am Rande des vorderen Wasserbassins, neben ihnen ein übermüdeter Kriminalhauptkommissar Wenzel von der Wiesbadener Kripo. Schweigend sahen die drei zu, wie zwei weitere Polizeibeamte einen leblosen Körper aus dem Wasser hieften und im Gras auf den Rücken legten. Erst jetzt konnte man das Gesicht sehen, das makellose Gesicht einer jungen Frau Anfang 20, die friedlich zu schlafen schien und den Eindruck erweckte, sie würde jeden Moment wieder aufwachen. Diese Illusion zerstörte der Polizeiarzt nach kurzer Untersuchung.
»Leider mausetot. Kann noch nicht allzu lange her sein, bei den lauen Nachttemperaturen. Selbst im Wasser sieht sie noch ziemlich gut aus. Keine äußeren Verletzungen. Genaueres zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache, wie immer später. Tippe aber auf Ertrinken nach Betrinken.«
Die letzte Bemerkung machte der Arzt mit einem vielsagenden Grinsen und deutete auf einen leeren Eiswürfelbeutel, der direkt neben ihnen im Gras lag. Sonst grinste niemand. Im Gegenteil. Liz war den Tränen nahe, und John starrte bewegungslos auf das tote Mädchen. Bei beiden regte sich großelterliches Mitgefühl. Ihre Enkelin Molly war etwa im gleichen Alter. Und überhaupt hatten sie nie zuvor eine Leiche gesehen. Kriminalhauptkommissar Wenzel verzichtete deshalb vorerst auf eine ausführliche Befragung der beiden Engländer. Vor allem aber fühlte er sich für ein ausgewachsenes Verhör auf Englisch am frühen Sonntagmorgen viel zu müde. Er nahm lediglich ihre Personalien und die wesentlichen Angaben zu dem Fall auf und verabschiedete sich tonlos mit den Worten: »Dann noch einen schönen Tag hier bei uns in Wiesbaden.« Die Ermittlungen gingen nur zäh voran. Alles, was Wenzel noch am gleichen Tag herausbekam, war, dass es sich bei der Toten um Elena Marcos handelte, dritte Generation griechischer Einwanderer. Sie war gerade 20 geworden und hatte in diesem Sommer ihr Abitur an der Gutenberg-Schule gemacht, ziemlich gut sogar. Schriftstellerin hatte sie werden wollen, so ihre erstaunlich gefassten Eltern. Sie war schon vor 2 Jahren im Streit um traditionelles Familienleben von zu Hause ausgezogen und hatte seitdem den Kontakt zu ihren Eltern auf ein Minimum reduziert. Aber betrunken? Nie im Leben. Alkohol, so der Vater, habe Elena niemals angerührt. Selbst dem größten Gruppenzwang unter den Schulkameraden habe seine Tochter stets widerstanden. Ihre angebliche Abneigung gegen Alkohol wurde kurz darauf bestätigt. Der Polizeiarzt musste seine voreilige Annahme zurücknehmen. Die Untersuchung ergab, dass Trinken zwar die Todesursache war, im Blut der Toten aber kein Alkohol festzustellen war, dafür jedoch eine hohe Konzentration an Barbituraten. Der Tod musste zwischen 5 und 6 Uhr morgens eingetreten sein. Also doch kein Unfall nach einer Abiturientenparty, grübelte Wenzel. Vielleicht Suizid? Aber warum? Vielleicht Liebeskummer? Und was sollten dann die Eiswürfel? Am Montag würde Wenzel weiter ermitteln und dazu den Freundeskreis von Elena befragen. Unterdessen versuchten die Rutherfords, den strahlend schönen Sommersonntag in Wiesbaden so gut es ging zu genießen. Vormittags waren sie ans Rheinufer gefahren und hatten sich das barocke Biebricher Schloss nebst Schlosspark angesehen. Am Nachmittag tuckerten sie mit der kleinen Stadtbahn Termine durch die Stadt und klapperten sämtliche Sehenswürdigkeiten ab. Der Höhepunkt des Tages sollte dann am Abend ein Besuch der weltberühmten Spielbank sein. John war wild entschlossen, jedes einzelne Pfund, das er jemals zuvor in Spielbanken verloren hatte, hier und heute wieder zurückzugewinnen. Nicht, weil er das Geld brauchte, sondern weil sein Ego das brauchte. John nahm an einem der Roulette-Tische Platz, während Liz hinter ihm stehen blieb und ihre Hand auf seine Schulter legte. Den ansehnlichen Haufen Jetons, den er zuvor an der Kasse eingewechselt hatte, türmte er umständlich vor sich auf. »Rien ne va plus, nichts geht mehr«, kam es auch schon vom Croupier, ohne dass John etwas setzen konnte. Leicht verärgert wartete John nun die nächste Runde ab. Und während die Kugel im Kessel ratterte, musterte er die umsitzenden Mitspieler. Da war ein älterer Dicker mit puterrotem Gesicht und sehr gepflegtem Äußeren. Neben ihm ein jüngerer Mann, der trotz der gedämpften Beleuchtung eine Sonnenbrille trug und etwas Unterweltliches an sich hatte, sowie eine Dame mittleren Alters mit unnatürlicher Studiobräune und dem vollen Programm an Schmuck behang. Mit einem Klick und Klong riss die Kugel John aus seinen Beobachtungen heraus und landete auf der Null. »Zero«, sagte der Croupier und sammelte ungerührt alle Einsätze ein. Der gepflegte Dicke japste nach Luft und griff zu seinem Champagnerglas. Die Studiobraune fluchte auf ganz und gar unfeine Weise und trommelte mit ihren armreif behangenen Händen wild auf dem Spieltisch herum. Und der Unterweltler verzog kaum merklich das Gesicht, bevor er vom Tisch aufstand und ging. Alle hatten sie ihre Einsätze verloren, denn keiner hatte direkt auf die Null gesetzt. »Puh, da habe ich ja noch mal Glück gehabt«, sagte John mehr zu sich selbst als zu Liz. »Auf die Null hätte ich auch nicht gesetzt.« Nun war er an der Reihe. Sein Spiel konnte beginnen. Er setzte nie auf nur eine Zahl, sondern hatte sich ein ausgeklügeltes System zurechtgelegt, das seine Gewinnchancen, so bildete er sich ein, erhöhte. Bislang hatte es nie funktioniert. Trotzdem setzte er einige Jetons auf die rote 36, zugleich einige auf schwarz und ungerade. Und nach einigem Zögern noch einen Jeton auf die Null. Sicher war sicher. Auch die anderen hatten ihre Einsätze gemacht. Wieder ratterte es im Roulette-Kessel. Alle blickten gebannt auf die Kugel, die jetzt wieder mit Klick und Klong zum Stillstand kam. »36 rot«, schallte es vom Croupier. Und noch ehe John sein Glück fassen konnte, schob ihm der Croupier mit unglaublicher Geschicklichkeit einen Riesenhaufen Jetons zu. Liz nahm jetzt erstmals ihre Hand von Johns Schulter und klatschte vor Freude laut in die Hände. Auch John erlaubte sich nun einen kleinen Jubelschrei, der allerdings von den Verwünschungen der Studiobraunen mühelos übertönt wurde. Der Dicke japste wiederum nach Luft, griff aber diesmal nicht nach seinem Champagnerglas, sondern fiel ohne jede Vorwarnung mit seinem puterroten Gesicht auf den Spieltisch, wo er reglos liegen blieb. Was folgte, waren Schreie, zielloses Umherlaufen, hastiges Zusammenraffen von Jetons, Chaos. Kurze Zeit später saßen die Rutherfords im Nebenraum des Spielcasinos. Vor ihnen stand Kriminalhauptkommissar Wenzel, die Arme in die Hüften gestemmt und sie misstrauisch anblickend. Bevor er etwas sagen konnte, platzte der Polizeiarzt in die Runde.
»Leider mausetot«, sagte der Mediziner etwas gehetzt. »Da war nichts mehr zu machen, keine erkennbaren äußeren Verletzungen. Genaueres zur Todesursache wie immer später. Tippe aber auf Herzstillstand infolge starken Übergewichts, Alkoholkonsums und Aufregung wegen des verlorenen Einsatzes.«
Und grinsend fügte er im Weggehen noch hinzu,
»wenigstens steht der genaue Todeszeitpunkt diesmal ja wohl fest. Dafür gibt es ja ein paar Dutzend Zeugen.«
Zwei dieser Zeugen saßen nun Kriminalhauptkommissar Wenzel gegenüber. Eben noch himmelhoch jauchzend über den satten Gewinn beim Roulette, kauerten die Rutherfords jetzt niedergeschlagen in ihren Sesseln. »Sie sind nun keine 24 Stunden in dieser Stadt«, begann Wenzel betont freundlich. »Und doch sind Sie bereits in zwei mysteriöse Todesfälle verwickelt. Können Sie mir dazu irgendeine Erklärung liefern?« Er schaute dabei abwechselnd John und Liz an. Auch die Rutherfords schauten sich gegenseitig an, dann wieder den Kriminalbeamten, zuckten nur mit den Schultern und sagten fast gleichzeitig, dass sie dafür keinerlei Erklärung hätten und dass ihnen so etwas noch nie zuvor passiert sei. Auch die Frage, ob sie den Toten gekannt hätten, verneinten die Rutherfords. Nach ein paar weiteren Fragen über den genauen Verlauf des Abends im Spielcasino entließ Wenzel die Engländer, allerdings nicht ohne ihnen das Versprechen abzunehmen, die Stadt vorerst nicht zu verlassen. Reichlich genervt fuhr Wenzel zurück ins Büro. Außer dem Fall Elena Marcos hatte er nun auch noch den Fall des toten Roulette-Spielers am Hals. Beide Fälle ereigneten sich nur wenige Meter voneinander entfernt am gleichen Tag, und beide Male waren diese Rutherfords mit im Spiel. Natürlich konnte das purer Zufall sein, sonderbar war es allemal. Noch am Sonntagabend bekam Wenzel heraus, dass es sich bei dem Roulette-Spieler um Dr. Herbert von Bösendorf handelte, einem in Wiesbaden offenbar bekannten und beliebten Frauenarzt, was dem Junggesellen Wenzel bislang unbekannt geblieben war. Daneben schrieb Bösendorf zuweilen mit gewissem Erfolg kleine Kolumnen in der Lokalpresse, was Wenzel bislang ebenfalls unbekannt geblieben war, wie er sich zu seiner Schande eingestehen musste. Bösendorf war erst 61 gewesen, wegen seiner Korpulenz und sonstigen Erscheinung aber meist viel älter eingeschätzt worden. Ja, abnehmen wollte er sein Leben lang, so die Aussage der frischgebackenen Witwe Bösendorf, nun hätte ihn sein Übergewicht dahingerafft. Und von der Trauer überwältigt, schob sie die bereits vom Polizeiarzt geäußerte Vermutung nach, dass ihn seine Trunk- und Spielsucht umgebracht hätte, was sie ihm schon seit Jahren prophezeit hatte. Mehr war an diesem späten Sonntagabend aus der verzweifelten Frau nicht mehr herauszuholen, und so beschloss Wenzel, für heute Feierabend zu machen. Am Montag würde er in beiden Todesfällen mit neuem Elan weiter ermitteln. Montag, 13. August. Am nächsten Morgen versuchten die Rutherfords wieder zur Normalität zurückzukehren. Sie hatten sich erneut eine ganze Menge für diesen Montag vorgenommen. Diesmal sollte es der Neroberg sein. Zunächst wollten sie Wiesbadens Hausberg mit der berühmten Neroberg-Bahn erklimmen, von dort die herrliche Aussicht auf die Stadt genießen, dann eine kurze Pause in dem Café einlegen, das in den Überbleibseln eines abgebrannten ehemaligen Hotels oben auf dem Berg untergebracht war, den Weinberg besuchen, der sozusagen mitten in der Stadt lag, und abschließend die wegen ihrer goldenen Zwiebeltürme schon von weitem sichtbare russische Kirche sowie den daneben liegenden russischen Friedhof besichtigen. Doch in ihrem ehrgeizigen Tagesprogramm sollten die Rutherfords nicht sehr weit kommen. Kurz nach dem Frühstück im Nassauer Hof fuhren sie mit dem Stadtbus ins Nerotal bis zur Talstation der Nerobergbahn. Es war erst kurz vor 9:30, die Sommersonne hatte den Tag schon kräftig aufgeheizt. Um 9:30 nahm die Bahn ihren täglichen Betrieb auf. Für die erste Fahrt am Montagmorgen waren außer ihnen keine anderen Fahrgäste da. Sie konnten es kaum erwarten, in dieses altertümliche Gefährt einzusteigen, wollten aber zunächst beobachten, wie das Wasser mit lautem Getöse aus dem Wagen abgelassen wurde. Dann bestiegen sie den Wagen. Ganz alleine waren sie nicht. In der hintersten Reihe saß eine ältere Dame, die schon mit dem Wagen von der Bergstation gekommen sein musste, da sie niemanden sonst hatten einsteigen sehen. Sie machte allerdings keinerlei Anstalten, hier in der Talstation auszusteigen. »Vielleicht ist sie eingeschlafen«, dachte John. »Bestimmt würde sie sich ärgern, den Ausstieg zu verpassen.« Daher näherte er sich kurz entschlossen der Dame und schreckte schockiert zurück. Sie saß reglos da, mit verdrehten Augen und seitlich heraushängender Zunge. Ihr Hals war unter der Haut ganz schwarz und blau. Wenige Minuten später saßen die Rutherfords zusammen mit Kriminalhauptkommissar Wenzel im Wagen der Nerobergbahn, die für heute ihren Betrieb eingestellt hatte. Sie blickten stumm und verlegen auf ihre Schuhe, während Wenzel gerade dabei war, die Beherrschung zu verlieren.
»Drei Tote! In weniger als 30 Stunden!« brüllte er. »Das hier ist nicht Chicago, das ist Wiesbaden, eine beschauliche, friedliche, nette kleine Landeshauptstadt. Seit Sie beide in der Stadt sind, ist die statistische Wahrscheinlichkeit für einen Wiesbadener, unter mysteriösen Umständen ums Leben zu kommen, etwa um das 1000-fache gestiegen. Und immer sind Sie ganz dicht dabei. Ist doch irgendwie komisch!«
In seinem Zorn vergaß Wenzel ganz, wie schlecht er eigentlich Englisch konnte. Die Schimpftirade kam ihm in der Fremdsprache absolut flüssig über die Lippen. Als er sich weiter hineinsteigerte und darauf hinwies, dass das letzte Mal, als Engländer so viel Unheil über die Stadt gebracht hatten, das Bombardement vom Februar 1945 gewesen war, verlor auch John die Fassung, sprang auf und schrie Wenzel an, dass es jetzt genug sei. Beide Männer beruhigten sich. Dafür fing Liz an, leise zu wimmern. Wie schon bei den Toten vom Sonntag konnten ihm die Rutherfords keinerlei Hinweise liefern, die bei seinen Ermittlungen hätten weiterhelfen können. Und für einen Haftbefehl gegen die beiden Engländer würde es wohl nicht reichen. Wenzel saß völlig ratlos in der Nerobergbahn, nachdem er die Rutherfords fortgeschickt hatte. Der Polizeiarzt schneite kurz herein.
»Leider mausetot«, begann er. »Nichts mehr zu machen. Genaueres zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache wie immer später. Tippe aber schwer auf Verdrosseln.«
Mit einem müden Nicken quittierte Wenzel diese Informationen. Was zum Teufel hatten die beiden harmlos wirkenden Rutherfords mit diesen Toten zu tun? Hatten sie überhaupt etwas damit zu tun? War am Ende wirklich alles nur ein dummer Zufall? Hatte er die beiden vielleicht doch etwas zu hart angefasst? Mit solchen Gedanken beladen, erhob sich Wenzel langsam und begab sich wieder in sein Büro. Den Rest des Tages verbrachte der Kriminalhauptkommissar mit Nachforschungen bezüglich der Toten in der Nerobergbahn. Sie hieß Frieda Kowalke und wäre nächste Woche 75 Jahre alt geworden. Schon seit mehr als 20 Jahren war sie verwitwet und hatte keine Kinder. Einzige Angehörige in Wiesbaden war ihre 10 Jahre ältere Schwester, die in einem Pflegeheim am Bahnholz lebte. Offenbar bestand ein recht reger Kontakt zwischen den beiden Schwestern. Dennoch war die Unterhaltung, die Wenzel mit der alten Dame am Montagnachmittag führte, nicht sehr ergiebig und für Wenzel mit reichlich Mühsal verbunden. Kaum hatte er der schwerhörigen Seniorin eine Frage gestellt und mehrfach laut wiederholt, war sie auch schon wieder kurz eingenickt. Das magere Ergebnis der fast anderthalbstündigen Befragung war, dass Frieda schon immer ein verrücktes Huhn gewesen war und bereits als Kind unter zu viel Fantasie gelitten hatte. Ohne jemals einen eigenen Beruf ausgeübt zu haben, hatte Frieda immer nur irgendwelche verrückten Geschichten aufgeschrieben und sei im Übrigen eine hundsmiserable Köchin gewesen. Da die alte Dame schließlich in ihrem Sessel fest eingeschlafen war, verzichtete Wenzel auf weitere Fragen und verließ das Pflegeheim wieder. Als Ursache des Todes von Frieda Kowalke stand nun, wie erwartet, Erdrosseln endgültig fest. Todeszeitpunkt frühestens 1 Stunde vor ihrem Auffinden. Dies wurde Wenzel gleich nach seiner Rückkehr im Büro bestätigt. Der zierlichen, fast 75-Jährigen den Hals zuzudrücken, hatte allerdings nicht sonderlich viel Kraft erfordert. Das hätte fast jeder geschafft. Ansonsten war Frieda Kowalke bei bester Gesundheit gewesen. Ihr fehlte nichts. nicht einmal ihre Handtasche mit einer recht großen Menge Bargeld. Auf Geld hatte es der Täter offenbar nicht abgesehen. Aber worauf dann? Während Kriminalhauptkommissar Wenzel so grübelte, stürzte der Polizeiarzt ins Büro und teilte mit, dass er mit seiner Vermutung hinsichtlich der Todesursache des Roulette-Spielers etwa zur Hälfte richtig lag. Herzstillstand infolge Alkoholkonsums, jedoch nicht in Verbindung mit Spielsucht und Übergewicht, sondern in Verbindung mit einem Medikament, dessen Namen Wenzel noch nie zuvor gehört hatte, das aber in Verbindung mit Alkohol meist tödlich wirkte.
»Dann viel Spaß beim Lösen der drei neuen Fälle«, rief der Polizeiarzt fröhlich und schlug die Tür hinter sich zu.
Die Laune des Kriminalhauptkommissars Wenzel war auf dem Tiefpunkt angelangt. Da saß er nun und hatte drei neue Fälle am Hals. Sein beschauliches, friedliches, nettes kleines Wiesbaden hatte sich in nur 2 Tagen in ein mörderisches Wiesbaden verwandelt. Mörderisch? Ja, Mord. Davon musste Wenzel in allen 3 Fällen ausgehen. Niemand legte sich mit Schlaftabletten vollgepumpt in ein Wasserbecken zum Schlafen. Niemand mixte sich einen tödlichen Cocktail, während er Roulette spielte. Und ganz bestimmt erwürgte sich niemand selbst bei einer gemütlichen Fahrt mit der Nerobergbahn. In allen 3 Fällen musste jemand kräftig nachgeholfen haben. Gab es eine Verbindung? Wenzel hatte sich 3 Tafeln in seinem Büro aufgestellt und darauf alle bisher bekannten Fakten vermerkt. Was hatten die 3 Fälle gemeinsam? Die einzelnen Fundorte der 3 Leichen lagen in einem sehr kleinen Umkreis in der Innenstadt. Der dreifache Tod ereignete sich binnen 30 Stunden. Und natürlich die Rutherfords. Aber sonst? Nichts. Dafür hatten die 3 Fälle eine ganze Menge Unterschiede. Eine hübsche, erfolgreiche Abiturientin ertrank, ein beliebter Frauenarzt erlitt einen Herzstillstand und eine harmlose Alte wurde erdrosselt. Nein, Wenzel konnte da beim besten Willen keine Verbindungen erkennen.